Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Nachts im Radio und immer als Podcast und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. So, Bubatz legal, Cannabis wird legalisiert und wir wollen wissen, was die Kunst dazu beigetragen hat. Dann schauen wir uns neue Filme im Kino an. Wir telefonieren mit dem Chef der Uffizien in Florenz, der sein Museum bald verlässt. Und in unserer Reihe über Künstler auf Social Media befragen wir den Künstler, der unter dem Account Krieg und Freitag seit Jahren mit seinen Strichmännchen Erfolge feiert und nun mit Twitter oder X und Instagram hadert. So, Cannabis wird also legal in Deutschland. 25 Gramm darf man besitzen, 3 Pflanzen anbauen oder in Cannabis-Clubs seinen Stoff abholen. Alles also in Grenzen, alles kontrolliert und eben legal. Das ist der zentrale Punkt. Gesundheitlich empfehlenswert ist Cannabis deswegen noch nicht. Aber der Schwarzmarkt war ja eh schon groß und dagegen wollte die Bundesregierung in Form des Gesundheitsministers Lauterbach etwas tun.
Das ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird.
Fragen wir doch Amon Barth, wie er das findet. Dokumentarfilmer aus Hamburg, Autor eines Buches mit dem Titel Breit, mein Leben als Kiffer. Ein Mann, der seine Jugend mit regelmäßigem Cannabiskonsum verbracht hat, bis hin zu einer Psychose. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, die Legalisierung, zumindest unter bestimmten kontrollierten Umständen, die wird kommen. Ist das eine richtige Entscheidung?
Ich denke ja. Wir haben immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben einen größeren Schwarzmarkt. Und ob wir jetzt legalisieren oder nicht, die Leute werden weiter konsumieren. Und ich finde, dass diese Menschen auch einen gewissen Schutz verdient haben. Also sie sollten wissen, wie viel THC ist da überhaupt drin, ob es jetzt diesen Zusammenhang gibt zwischen Psychoserisiko und einem hohen THC-Gehalt, sei mal dahingestellt. Das weiß ich auch nicht genau, ob es den wirklich gibt, aber auch Verunreinigung spielt eine Rolle. Und seien wir mal ehrlich, zumindest in meiner Lebenswelt, in meinem Umfeld hier in Hamburg, ist Kiffen anders als Koks und Heroin und Ecstasy und so weiter eine gesellschaftlich geduldete Droge, ähnlich wie Alkohol, nur dass sie eben verboten ist, aber sie fühlt sich gar nicht verboten an, sondern so ein bisschen wie so ein Kavaliersdelikt. Und ich finde, da sollte die Gesetzeslage eben dieser, wie ich finde, in Deutschland vorherrschenden Haltung das sozusagen abbilden. Yeah. Und lassen Sie mich nur noch ganz kurz die zwei anderen Gründe skizzieren, warum ich glaube, dass eine Legalisierung gut ist. Und zwar würde ich mir wünschen, dass es so stark entkriminalisiert und entbürokratisiert wird, dass Steuergelder frei werden und dass auch durch die Steuergelder, die man einnehmen würde, durch den Verkauf und durch die Steuern darauf, wie bei Zigaretten natürlich, dass damit massiv in die Präventionsarbeit und in den Jugendschutz und so weiter investiert werden kann.
Also Präventionsarbeit soll ja auf jeden Fall stattfinden, auch mit einer Kampagne. Und erstmal soll ja das mit dem Cannabis eher nicht kommerziell stattfinden in Form dieser Vereine, die so genossenschaftsähnlich organisiert sein sollen und wo man dann zum Selbstkostenpreis an das Cannabis kommt, beziehungsweise eben auch selbst anbaut. Also da versucht man, glaube ich, von politischer Seite aus auch zumindest die Schwarzmarktpreise zu erreichen, damit es eben nicht teurer ist als auf dem Schwarzmarkt. Wie war das eigentlich bei Ihnen damals? Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Sie waren vom 15. bis zum 20. Lebensjahr sehr intensiver Cannabis-Konsument, das schreiben Sie in Ihrem Buch. Was bedeutete eigentlich damals für Sie als Jugendlicher, als junger Mensch, dass das illegal war? Welche Bedeutung hatte das?
Wir haben uns häufig beim Besorgen des Zeugs älter gemacht, als wir waren, haben behauptet, unser Personalausweis sei noch im Auto, sind mit zwielichtigen Figuren in Kontakt gekommen, wenn die Coffeeshops uns teilweise nichts gegeben haben, weil sie gesagt haben, ihr seid zu jung oder die waren zu von der Polizei geschlossen oder hatten gerade nichts. Also Coffeeshops für alle zum Verständnis gibt es natürlich auf der einen Seite in den Niederlanden, aber auch hier sagte man das zu Bars, wo man unter dem Ladentisch Gras kaufen konnte. Und wenn es da nichts gab, sind wir dann manchmal aus Verzweiflung zum Hauptbahnhof gegangen. Und ja, sind da in komische Situationen teilweise geraten, wurden auch mal abgezogen oder so. Ich denke schon, dass durch die Illegalität wir schon als junge Leute mit einem Milieu in Kontakt kamen, was ja uns nicht gut getan hat. Und später dann auch, da sprechen wir dann wieder über das Problem mit der Paranoia und den Wahnvorstellungen, begünstigt meiner Ansicht nach auch diese Illegalität einen gewissen Hang zu, oh Gott, werden wir beobachtet, sind das Zivilpolizisten, werden wir erwischt. Also man fühlt sich dann natürlich auch im Konsum manchmal nicht ganz so frei und ja, so ist es ja auch wie, als würde man was Verbotenes tun.
Haben Sie das Gefühl, dass da jemand anders hätte Ihnen Grenzen setzen sollen, die Sie dann eben überschritten haben? Haben Sie sich damals vielleicht auch schon gewünscht, dass es da andere Regeln gibt, dass es vielleicht Ansprechpartner gibt dafür, dass man offener damit umgehen kann? Das ist ja das Argument auch der Politik von heute, durch die Legalisierung das transparenter zu machen, auch klarer und deutlicher auf Gefahren hinzuweisen, aber eben es aus der Illegalität rauszuholen. Wäre das damals schon gut gewesen für Sie?
Also erstmal finde ich, auch für junge Menschen gilt die Unterscheidung zwischen einem Gelegenheitskonsum und einer Sucht, einem dauerhaften, oft eben sogar täglichen Konsum. Und ich begegne in den Schulklassen, in denen ich lese und mit den Jugendlichen diskutiere, eben beiden Typen. Und ich denke, manche Jugendliche kommen ganz gut durch ihre Schulzeit, indem sie ab und zu mal auf einer Party kiffen, und die kriegen nicht automatisch eine Psychose und werden auch nicht automatisch süchtig. Ich denke, wir sollten, auch wenn wir jetzt so viel über Cannabis und Legalisierung sprechen, nicht vergessen, dass Sucht oft eine persönliche, soziale Geschichte hat und auch gesellschaftliche Gründe hat. Da spielen Identitätskonflikte, Zukunftsängste und so weiter eine Rolle. Und das, finde ich, sollte man auch immer bedenken. Und Ihre Frage, ja, das hatte bei mir viel auch mit meiner familiären Situation zu tun, mit Leistungsdruck, Überforderung. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich so stark gewesen wäre, um lieber ein schönes Hobby weiter intensiver durchzuführen und mir zu sagen, nee, wenn ich jetzt kiffe, kriege ich das Buch hier nicht mehr zu Ende gelesen oder dann kann ich nicht gut Gitarre lernen oder bin ich nicht gut in der Schule. Aber mir fehlte eben dieses positive Selbstkonzept, also dass ich mich mit meinen Herausforderungen und meiner Lage positiv identifizieren konnte. Das konnte ich irgendwann nicht. Ich habe das Kiffen benutzt, um von meinen Verpflichtungen wegzurennen, wegzulaufen.
Haben Sie das Gefühl, dass, ich meine, wenn wir so in die Kulturgeschichte schauen, Drogen haben ja auch immer irgendwie ein bisschen dazugehört, vielleicht auch manchmal, um bestimmte kreative Prozesse irgendwie in Gang zu setzen, womöglich. Gibt es da auch so eine Art Verharmlosung durch die Popkultur, was Cannabis, was Drogen generell angeht?
Das ist eine total schöne, wichtige Frage, die Sie stellen, weil sie so schön die Ambivalenz offenlegt. Ja, natürlich kann man sagen, ist es eine Verharmlosung, wenn in allen möglichen Rap-Tracks oder Hippie-Songs Gras und andere Drogen glorifiziert werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass der Rausch und der Konsum von Drogen teilweise große Kunstwerke inspiriert hat. Also das ist ambivalent und ist immer auch die Frage zwischen Werk und Autorin oder Autor. Nietzsche zum Beispiel hat ein wunderbares Werk hinterlassen, ist dann aber sehr unglücklich und verrückt geworden, so viel ich weiß. Oder andere haben sich zu Tode gesoffen und haben aber große Literatur hinterlassen. Das ist dann die Frage, was will man? Will man einen großartigen Roman, wo sich der Autor dann aber totgesoffen hat? Ja, ich denke, das kann man nicht verallgemeinern, Ihre Frage. Aber darüber kann man viel nachdenken. Und sich individuell fragen, muss sich jeder Mensch fragen, was er für eine Entscheidung trifft. Ich denke, man sollte sich nichts vormachen. Man kann aus Rausch und Drogen auch Inspiration für Kunst ziehen. Nur, was wir nicht vergessen dürfen, das vielleicht auch im Hinblick auf Drogen und so weiter, man kann ja in den Rausch auch kommen ohne Drogen. Und der ist manchmal auch sehr gut. Durch Sport, durch Musik, durch Sexualität, durch Meditation, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch in einen Rauschzustand zu kommen ohne Drogen.
Das heißt, wenn Sie auf die Silvesternacht gucken zum Jahr 2024, der 1. Januar 2024, ich weiß nicht, ob Sie Ihr Silvester schon geplant haben, ob Sie dann sozusagen 0 Uhr 01 tatsächlich zu Cannabis greifen werden oder ob das für Sie für immer Vergangenheit ist.
Nein, ich werde mit Sicherheit nicht zu Cannabis greifen, aber ein auch gelegentlicher Rausch, dass ich mal 3 Bier trinke und diesen Rausch genieße, das kommt bei mir auch vor. Ich habe aber auch Rausch durch stundenlanges Musikmachen. Ich bin davon total fasziniert und vielleicht werde ich statt ins neue Jahr zu kiffen Musik machen. Und für mich kommt es einfach aufgrund meiner persönlichen Geschichte mit dieser heftigen Psychose nicht mehr in Frage, dass ich nochmal Cannabis anrühren werde.
Das sagt Amon Barth, Dokumentarfilmer aus Hamburg, Jahrgang 84. Breit heißt sein Buch Mein Leben als Kiffer. Wir haben gesprochen über die Zukunft des legalen Cannabisrauchens in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank auch.
So, und inzwischen ist Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Drogen im Film gehören ja zum Bild. Wie ist es eigentlich konkret mit Cannabis? Welche Rolle spielt das in der Filmgeschichte?
Ja, man könnte sagen, es gibt ein Genre, das Kiffer- oder Stoner-Genre heißt es. Und das sind meist Helden, also es sind schon mehr oder weniger immer männliche Figuren, ja, die vor lauter Rauch den Durchblick verlieren. Und wir beobachten das von außen und dadurch gibt es natürlich viele sehr, sehr komische Situationen. Und der Urfilm dieses Genres ist Cheech und Chong, viel Rauch um nichts, aus dem Jahr 1978. Da sehen wir die beiden Helden, ja, so richtige Hippies in einem Auto.
Sag mal, findest du, ich fahre okay? Ich glaube, wir parken, ja.
Ja,
nicht wirklich fahrtüchtig, oder?
Ja, also viel Rauch um nichts, ja, aber es geht gar nicht so um Komik nur, sondern manchmal ist Kiffen, Cannabis ja auch sowas wie eine Gegenkultur, muss man nur an Easy Rider denken oder Kiffer können ja auch sowas wie Kultfiguren werden und da ist das bekannteste Beispiel doch sicher der von Jeff Bridges gespielte Dude aus Big Lebowski, der seine Joints immer mit Pinzette raucht, damit er sich dieser Zigarette, wenn sie so heiß wird, nicht mehr halten muss und der dann im Bademantel durch den Supermarkt schlurft. Und mittlerweile, wenn man das aber so sieht, ist eigentlich ja, sind diese ganzen Kiffer und Stoner doch schon salon- und hoffähig. Also ich muss nur an einen Film denken wie Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick aus dem Jahr 2000. Nicole Kidman und Tom Cruise als Ehepaar machen sich fertig für den Ball, ziehen Joint durch. Oder genauso ziemlich beste Freunde, da wird ja auch der eine oder andere Joint geraucht. Also man kann sagen, auf der Leinwand ist das Kiffen schon lange eine große Selbstverständlichkeit.
Und ein paar Titel, wo man dann wieder denkt, vielleicht schaut man doch das Ganze auch doch noch einmal nach. Aber jetzt wollen wir tatsächlich reden über neue Filme. Im Kino, im guten alten Kino. Zwei neue Filme haben Sie mitgebracht und reden wir erstmal über einen Film, der vielleicht ja so ein würdiger Nachfolger sein könnte von Everything Everywhere All at Once, also dieses Asian American Cinema, was ja sehr, sehr erfolgreich war mit vielen Oscars. Diesmal Past Lives von Celine Song. Was sind das für vergangene Leben, Past Lives?
Ja, es ist die Geschichte von Nora, Anfang 30, angehende Dramatikerin in New York. Und Past Lives bezieht sich eigentlich auf ihre Kindheit in Seoul. Dort ist sie groß geworden und sie hatte einen Kameraden, Hee-sung, und die beiden waren unzertrennlich. Mit 12 Jahren ist aber Nora mit ihrer Familie nach Nordamerika emigriert und die beiden haben nichts mehr voneinander gehört. So. Und als Studentin mit 20 Jahren findet sie heraus, dass Hee-sung sie auf Facebook sucht. Also, und dann fangen sie an zu skypen. Er ist immer noch in Seoul und da ist schon wieder diese alte Vertrautheit, Nähe da, man tauscht sich aus. Aber dann verlaufen sich diese Gespräche, jeder geht wieder so seines Lebens nach. Ja, und plötzlich, nochmal 12 Jahre später, kündigt Hee-sung seinen Besuch in New York an. Und mittlerweile ist Nora verheiratet, Hee-sung getrennt. Ja, und dann sehen die beiden sich wieder und der Ehemann sagt Folgendes dazu.
Was für eine gute Geschichte das doch ist. Kindheitsfreunde treffen sich 20 Jahre später wieder und realisieren, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber in der Geschichte wäre ich der böse, weiße, amerikanische Ehemann, der dem Schicksal im Weg steht.
Halt die Klappe.
Es hat seit ewiger Zeit diesen Jungen in meinem Kopf gegeben. Ich glaube, dass ich ihn nur sehr vermisst habe.
Und vermisst er dich?
Ja, und dann sehen sie sich also nach 20 Jahren in New York wieder und da ist wieder diese schöne Verbundenheit und sie flanieren durch die Stadt und bei ihren Spaziergängen liegt natürlich die Frage in der Luft, was wäre gewesen, wenn du nicht weggezogen wärst. Und diese Frage hat natürlich was Nostalgisches, auch etwas Melodramatisches. Aber weil sie eben aus der Geschichte, aus der Biografie dieser beiden Helden kommt, hat sie auch so was sehr Lebensechtes, Lebensnahes.
Und wir lassen natürlich offen, wie das Ganze dann ausgeht. Wir wollen ja hier nicht spoilern, aber ich höre, das könnte ein Film sein, der durchaus auch Oscar-Chancen hat.
Ja, auf alle Fälle. Und dass er so was Lebensechtes, Lebensnahes hat, hängt auch mit der Geschichte eben der Regisseurin an. Es ist eigentlich ihre Geschichte. Und sie weiß, von was sie da erzählt, was es heißt, wenn man als junges Mädchen auf einmal in einem neuen Land ist, sich einen anderen Namen geben muss, weil keiner südkoreanische Namen aussprechen kann. Und wenn sie dann als 20-Jährige mit Hee-sung das erste Mal wieder telefoniert, redet sie wieder koreanisch. Und auf einmal ist ihre Kindheit zurück und sie spürt, die hat sie nicht nur vergessen, sondern verdrängt, um im neuen Land anzukommen. Also der Film hat so viele Ebenen und er ist auch visuell unheimlich schön erzählt. Also sie sie sitzen dann mal so zu dritt in der Bar und die beiden Koreaner unterhalten sich auf Koreanisch. Der Mann sitzt so daneben und dann spürt man auf einmal, der ist gar nicht außen vor, sondern der lässt den beiden einfach auch ihre Kindheit. Mhm. Und das ist so schön. Und wenn, dann machen Hee-Song und Nora auch mal einen Ausflug so zur Liberty Island. Man sieht so New York so vor sich. Es ist ja so ein Bild, was ganz viele, aber Millionen von Einwandererinnen und Einwanderern gesehen haben. Mhm. Und wir fragen uns natürlich mit den beiden, was wäre wenn und was wird jetzt noch passieren?
Also ein ganz besonderer New York Liebesfilm, würde ich mal sagen. Past Lives von Celine Song, ab sofort in den deutschen Kinos. Und über einen Film müssen wir unbedingt auch noch reden, nämlich ein Dokumentarfilm, ein ganz besonderer. Deutsche Musiker reisen nach Mali. Markus C.M. Schmidt hat diesen Dokumentarfilm gedreht. Was wollen Sie da?
Ja, was wollen Sie? Sie wollen eigentlich eine Jam-Session aus dem Jahr 1970 nachspielen. Aber das Ganze fängt erstmal in Berlin-Kreuzberg an. Dort trifft sich diese Berliner Big Band jeden Montag. Und da hören sie eben ihre Lieblingsmusik, so Afro-Jazz. Und die meisten dieser Platten kommen eben aus Mali. Ja, und sie versuchen, diesen Rhythmus nachzuspielen.
Was ich ja finde, was man von denen echt lernen kann, ist eben phrasieren. Ja, das ist genau das, worum es immer geht in der Musik. Da muss man einfach irgendwie hinhören oder man muss dahin fahren, um es zu checken. Ja, so wie da irgendwie.
Also ich finde es geil.
Absolut.
Ich finde, wir können da eine Menge lernen.
Ja, sie fahren dahin und sie schaffen es wirklich, die Musiker von früher wieder zusammenzubringen. Das hat dann was vom Buena Vista Social Club. Der Film ist aber auch gleichzeitig ziemlich politisch, weil es um die Musikgeschichte geht, wie die Musik dann in Mali dann auch nach dem Militärputsch wieder verboten wurde, wie jetzt durch den Einfluss des Islams den Musikern einfach die Instrumente genommen werden. Und natürlich geht es um kulturelle Aneignung. Da sagt dann einer der Musiker, boah, ihr Weißen, ihr nehmt unserem Jazz ja die Seele. Und dann kommt auf einmal der große Salif Keita und sagt, Jazz kennt keine Grenzen.
Also viele Ebenen in diesem Dokumentarfilm. Le Mali 70 heißt er, von Markus C. M. Schmidt. Und noch eine weitere Empfehlung, ein Film von Celine Song, Past Lives. Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion, vielen Dank.
Tschüss.
So, und jetzt gehen wir an den Ort, von dem die Renaissance ausging, nämlich Florenz. Der Ort von Michelangelo, von Botticelli und Da Vinci. Ihre Hauptwerke sind jedenfalls dort, entweder in den Uffizien oder in der Accademia. Beide Museen, Uffizien und die Accademia, werden von Deutschen geführt, die beide demnächst regulär ihren Platz räumen. Mit Cecilia Holberg von der Accademia, dort wo der David steht, haben wir schon gesprochen und sie hat zurückgeschaut bei uns.
Wir haben unglaublich viel verändert. Und zwar wollten wir dieses Museum den Florentinern näher bringen und wollten auch die Qualität der Besichtigung des Museums steigern. Wir haben konservatorische Maßnahmen ergriffen für die Werke und wir haben wirklich eine Runderneuerung gemacht. Das geht wirklich von Sicherheitsbauarbeiten, die gar keiner sieht, nämlich verkommene Dachbalken, die ausgetauscht wurden, bis zur Statik. Und bis hin zu neuer Beleuchtung, Klimaanlage im ganzen Museum. Also man kann jetzt wirklich wunderbar bei dieser Hitze, die gerade in Italien ist, wunderbar durch das Museum flanieren und sieht zum ersten Mal wirklich alle Kunstwerke in angemessener Beleuchtung. Und jedes Werk kommt zu seinem Recht. Und das ist das, was ich wollte, weil dadurch sich eben auch die Besucherströme besser verteilen, weil sich nicht mehr alle nur noch unterm David befinden, sondern auch die anderen Werke jetzt zu ihrem Recht kommen und ein Gleichgewicht im Museum entstanden ist.
Cecilia Holberg, die Leiterin der Accademia in Florenz. Kurzzeitig gehörte sie verwaltungstechnisch auch zu den Uffizien, aber das war nur eine Laune der Politik und wurde wieder zurückgenommen. Aber da wir schon von den Uffizien sprechen, ihr deutscher Kollege Eike Schmidt geht auch demnächst. Also, rufen wir ihn an. Guten Abend.
Guten Abend.
Jetzt der Abschied. Ein bisschen sind Sie noch da bis Ende des Jahres, aber so langsam auf der Zielgeraden. Wie fühlt sich dieser Abschied an für Sie?
Ja, noch gar nicht nach Abschied. Es findet hier noch so viel statt. Wir sind noch dabei, so viel vorzubereiten, sowohl was das Programm angeht, was wir uns vorgenommen haben, als auch Sonderausstellungen. Ich bin also noch wirklich ganz drinnen und schaue noch gar nicht wirklich zurück.
Was ist Ihr, ja, vielleicht so finales Highlight, Ihr Abschiedsgeschenk als Direktor der Uffizien?
Es finden noch zwei große Ausstellungen statt, an denen wir gerade arbeiten. Eine zu Avi Warburg, Mitbegründer der Ikonologie als Kunst- und Kulturwissenschaft, der ja viele Jahre in Florenz lebte, in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das ist eine Ausstellung, die machen wir zusammen mit dem Warburg-Institut in London und dem Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Florenz. Dann noch eine andere große Ausstellung, die im Oktober öffnet, über das jüdische Florenz, über die Geschichte des Ghettos, aber dann auch die jüdische Kultur außerhalb des Ghettos in Florenz. Das war ganz, ganz wichtig. Historisch ist noch nie als Ausstellung aufbereitet worden, stützt sich auch auf jahrelange Forschung, die nur zum Teil bislang veröffentlicht ist. Und daneben arbeiten wir auch weiter noch an der Neuaufstellung, Neuhängung unserer Sammlung. Wir haben schon 70 Säle neu eingerichtet, aber es gibt da noch immer einige weitere zu optimieren. Das geht also auch noch weiter. Wenn ich jetzt zurückblicke in die letzte Zeit, sicherlich die Eröffnung der 12 Säle, die den Selbstporträts gewidmet ist. Die UPC haben wir die älteste und größte Sammlung an Selbstporträts von der Renaissance bis ins Jahr 2023 reichend. Die haben wir vor wenigen Wochen eröffnet. Und das ist sicher ein ganz bedeutender Schritt nach vorne, eine ganz bedeutende Bereicherung auch des Museums. Diese Sammlung war seit vielen Jahrzehnten nicht zugänglich.
Wenn Sie von wir sprechen, Sie haben immer von uns, von wir gesprochen. Wer ist wir bei den Uffizien? Also was für eine Identität ist da entstanden?
Ja, wir haben Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, die je nach Projekt dann miteinander arbeiten. Das heißt, es ist nicht immer das gleiche Team, sondern die werden dann projektspezifisch zusammengestellt. Und ja, das muss ich sagen, das ist sicherlich das, was mir am meisten Heimweh nach den Uffizien verursachen wird, dass eben diese Zusammenarbeit dann natürlich mit Jahresende aufhören wird. Also insofern wird dann diese Zeit abgeschlossen sein.
Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, wie unabhängig eigentlich die Uffizien von der dann doch ja zentralistischen italienischen Kulturpolitik sein können.
Ja, was Inhalte angeht, da haben wir völlige Autonomie, auch was das Wirtschaftliche angeht und auch die Selbstorganisation. Also gerade die Frage, wie wir uns in Abteilungen, in Divisionen organisiert haben, da sind wir nicht von Rom abhängig. Der einzige Punkt, der nach wie vor in der Hand des Ministeriums liegt in Rom, ist in der Tat die Personalpolitik. Und wir können also keine Mitarbeiter selbst auswählen. Wir können auch nicht entscheiden, Geld einzusetzen, um mehr Mitarbeiter zu bekommen. Das hängt alles an einem sehr, sehr dünnen, seidenen römischen Faden. Das ist so ähnlich wie in Frankreich. Da werden dann also einmal im Jahrzehnt oder zweimal im Jahrzehnt also große Ausschreibungen gemacht, auf die sich dann viele Menschen bewerben und dann wird zentral ausgewählt und die dann den verschiedenen einzelnen Museen, Bibliotheken, Archiven und so weiter zugeteilt.
Was hat sich denn seit der neuen Rechtsregierung Meloni für Sie verändert?
Ja, für uns an den Uffizien hat sich bislang wirklich noch gar nichts verändert. Wir haben ja gesehen, dass die Politik vor allem darauf abzielt, einzelne Führungspositionen zu ersetzen. Das ist auch gar nicht überraschend. Das fand auch bei vorangehenden Regierungswechseln immer statt. Aber ich muss sagen, also es gab keinen einzigen Versuch bislang, irgendwie inhaltlich und irgendwelche Vorgaben zu machen. Es gab eine Ausstellung, die derzeit auch noch läuft. Das war eine Anregung des Ministers, der ja selbst Schriftsteller, Journalist ist und sich mit Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts sehr stark beschäftigt hat. Wir haben mit der Nationalbibliothek zusammen eine Ausstellung über Zeitschriften in dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts organisiert. Eine Ausstellung, die also ganz besonders interessant ist, auch da wir Vorzeichnungen für Illustrationen dann den gedruckten Zeitschriftenausgaben gegenüberstellen konnten. Aber das ist eine ganz, ganz weite Ausstellung. Auch da wurde uns inhaltlich dann keine Vorgabe gemacht, dass wir bestimmte Zeitschriften etwa rechtsgerichtet oder so bevorzugen sollten. Im Gegenteil, also es ging wirklich darum, die ganze Breite dieses Mediums, das ist eigentlich eine mediengeschichtliche Ausstellung. Das haben wir aufgenommen, das haben wir gerne aufgenommen. Das sind also auch drei Kuratorinnen, die diese Ausstellung zusammengestellt haben, die uns auch nicht vorgegeben wurden. Das haben wir selber auf die Beine gestellt. Ja, aber sonst gab es eigentlich keinerlei Versuche, uns da irgendwie reinzusprechen.
Man könnte sich zumindest vorstellen, also das wäre ein möglicher Gedanke unter einer rechtsnationalen Regierung wie der von Meloni, dass man es nicht so gerne sieht, dass gleich zwei Deutsche die wichtigsten Florentiner Museen leiten. Sie verlassen zwar da gemeinsam mit Cecilie Holberg ganz regulär ihre Posten nach jeweils zwei Amtszeiten, also die Direktorin der Accademia und eben Sie als Direktor der Uffizien, aber haben Sie den Eindruck, das könnte auch eine Rolle spielen, dass man das gar nicht so ungern sieht, dass die Deutschen gehen?
Ja, also es bedeutet ja nicht, dass wir jetzt notwendigerweise von Italien weggehen. Das bedeutet, dass unsere Amtszeiten jeweils an den Museen, die wir bislang leiten, abgelaufen sein werden. Insgesamt gibt es derzeit 7 nicht-italienische Direktoren von 490 italienischen staatlichen Museen, von denen 2 ohnehin in den nächsten Monaten in den Ruhestand treten werden. Sollten es danach 5 sein oder weniger, das wird man dann sehen, wer denn sonst auf andere Positionen berufen werden wird. Das ist jetzt noch nicht abzusehen. Das wird erst gegen Jahresende entschieden werden.
Wie geht's denn bei Ihnen weiter?
Das weiß ich auch noch nicht. Es gibt verschiedene Perspektiven, sowohl innerhalb als auch außerhalb Italiens. Das ist aber auch noch verfrüht. Das wird sich alles erst relativ kurz vor meinem Abschied entscheiden.
Aber ist denn, Sie werden es sicherlich nicht konkret machen, aber ist denn Italien ein guter Ort, um Museen zu leiten?
Ich muss sagen, in diesen Jahren hatten wir wirklich die Möglichkeit, ganz grundlegende Dinge zu verändern, zu verbessern. Und das ist eine Phase der Erneuerung gewesen. Und ich hoffe, dass es weiterhin eine Phase der Erneuerung bleibt. Wir haben ja letztes Jahr an den Uffizien das Programm Boboli 2030 aufgesetzt, was eine völlige, nicht nur landschaftliche und ökologische, sondern auch eine architektonische Restaurierung und Transformation des Boboli-Gartens beinhaltet. Ein Projekt, das also über 55 Millionen Euro kosten wird, was also alles finanziert ist. Und zwar zum Teil durch private Stiftungen, zum Teil durch Eigeneinnahmen des Museums und zu einem kleinen Teil auch durch die Regierung. Das ist ein Programm, was eben mehrere Jahre noch weiterlaufen wird. Und wenn das in diese Richtung weitergeht, dann kann ich das hier nur begrüßen.
Eike Schmidt, der noch Direktor der Uffizien in Florenz, der jetzt am Ende des Jahres ganz regulär aufhört. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Bin aber noch nicht pensionsreif.
Nein. Sie sind jetzt, glaube ich, Mitte 50, also da ist noch ein bisschen Luft.
Ist noch viel zu tun, ja.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche weiter viele Erfolge. Dankeschön.
Danke jedenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter.
Dem Schauspieler Alec Baldwin könnte eine neue Anklage wegen eines tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau drohen. Der Grund ist ein zweites Gutachten zu der abgefeuerten Waffe, das Baldwin belastet. Denn den Experten zufolge muss der Schauspieler, anders als von ihm behauptet, sehr wohl den Abzug der Waffe gedrückt haben, damit sich ein Schuss lösen konnte. Die Staatsanwaltschaft prüft laut Mitteilung deshalb, die Klage gegen Baldwin wieder aufzunehmen. Er hatte im Oktober 2021 bei einer Drehprobe mit einer Waffe hantiert, als sich ein Schuss löste. Dabei wurde eine Kamerafrau tödlich verletzt. Baldwin hatte beteuert, er habe nicht den Abzug betätigt. Im April ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung fallen, weil die Waffe möglicherweise manipuliert gewesen sei oder versagt habe. Die staatlichen ethnografischen Sammlungen Sachsen haben 4 Objekte an das indigene Volk der Gane in Australien zurückgegeben. Es handelt sich um einen Speer, einen Grabstock, eine Keule und ein Netz, wie die staatlichen Kunstsammlungen Dresden mitteilten. Anlass für die Rückgabe ist demnach die Anerkennung dieser Gegenstände als identitätsstiftend. Für die Gemeinschaft der Gane seien sie außerdem historische, kulturelle Zeugnisse. Den Angaben zufolge waren die 4 Alltagsgegenstände in den Jahren 1838 und 39 von evangelischen Missionaren in Südaustralien gesammelt worden. Das Haus der Kulturen der Welt hat die Shortlist für den Internationalen Literaturpreis 2023 bekannt gegeben. Auf der Liste stehen 8 Werke, darunter Mädchen ohne Kleider von Maria Stepanova, Schauergeschichten von Peter Nadosch und Was suchst du, Wolf? Von Jeva Wieschnawetz. Der Preis zeichnet ein herausragendes Werk der internationalen Gegenwartsliteratur in deutscher Erstübersetzung aus. Das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen verleihen den Internationalen Literaturpreis zum 15. Mal. Er ist mit 20.000 bis 35.000 Euro für Autorinnen und Autoren und 15.000 Euro für Übersetzerinnen und Übersetzer dotiert. Die Preisverleihung findet am 9. September 2023 in Berlin statt.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also.
Am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
Und heute im Gespräch mit Tobias Vogel, der vor einigen Jahren zunächst bei Twitter bekannt wurde mit seinen dialogstarken Strichmännchen unter dem Übertitel Krieg und Freitag. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Vielleicht beginnen wir mal mit dem Account, der sie, ich sag mal, groß gemacht hat. Mhm. Nämlich Twitter heißt ja nun nicht mehr so, sondern X oder X. Und wenn man so schaut bei Ihnen, insgesamt sind das ja über die Jahre fast 38.000 Posts gewesen. Und Sie sind,
ja, steht hier, das wird dokumentiert, gnadenlos.
Und ich sehe gerade, dass Sie diesem Medium immer noch treu geblieben sind. Der letzte Post ist gerade mal ein paar Stunden her. Da haben Sie ein Bild gemalt, ein sehr farbenfrohes Bild sehe ich hier gerade.
Sehr untypisch für mich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Offenbar hat sich da was Neues entwickelt. Aber vielleicht wollte ich erstmal zu tatsächlich diesem Medium Twitter, was ja nicht mehr Twitter heißt. Warum bleiben Sie dem treu? Da gibt es ja sehr viel Streit um den Eigentümer Elon Musk und viele sind da abgewandert, aber Sie sind geblieben. Warum?
Ja, also ich finde es zunächst mal schön, dass wir weiterhin Twitter und nicht X sagen.
Ja, weigere ich mich auch.
So schön, dass wir uns da einig sind. Und ich bleibe Twitter aus pragmatischen Gründen treu, weil ich mir dort eine große Followerschaft über die Jahre aufgebaut habe und sowas gibt man nicht mal so mir nichts, dir nichts wieder her. Zumal ja auch, dass mein Vollzeitjob ist und mein Einkommen davon abhängt. An sich muss ich sagen, dass ich Twitter nur noch sehr zähneknirschend nutze.
Warum?
Oh Gott, wo soll man da anfangen?
Gibt's viele Gründe.
Also das hat einmal was mit einer generellen Antipathie Elon Musk gegenüber zu tun, der ja mehr oder weniger stark nach rechts tendiert und ein Aufschneider ist und ja, im Grunde alle Eigenschaften in sich vereint, die ich selber unsympathisch finde. Und dann auch auf mich persönlich bezogen, habe ich doch eine sehr starke Veränderung bemerkt. Das Wichtigste ist vielleicht die künstlich eingeschränkte Reichweite, die plötzlich da ist, seitdem Elon Musk dort die Fäden in der Hand hat. Denn man soll ja dazu motiviert werden, damals dieses Twitter Blue, ich weiß nicht, ob es jetzt Ex-Blue heißt. Also diesen,
den blauen Haken.
Genau, den blauen Haken soll man
den
sich
haben
kaufen.
Sie nicht.
Den habe ich nicht und den werde ich auch nicht, weil das ist ja auch peinlich.
Ja. Inzwischen ist es peinlich, weil man den kaufen kann. Ja.
Genau, aber man soll halt unter anderem dadurch dazu ermutigt werden, diesen Haken zu kaufen, indem die Reichweite halt ansonsten künstlich niedrig gehalten wird. Und ja, das sind alles so Sachen, die machen es doch etwas schwierig.
Mhm. Aber es ist, Sie haben es ja gesagt, offenbar auch eine wichtige Finanzierungsquelle für Sie. Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren bei Twitter?
Also die Reichweite ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Also nicht nur bei Twitter, sondern auch bei Instagram. Instagram ist für mich mittlerweile fast schon ein wichtigerer Account als
Twitter. Würde ja fast passen als Bildmedium, ne? Als Bild- und Videomedium für Sie.
Ja, ja, Videomedium, das ist halt der entscheidende Punkt. Also das Bild steht längst nicht mehr so sehr im Fokus wie früher bei Instagram, sondern eher das Video. Und das ist ein Format, in dem ich mich auch schon ein wenig versucht habe, mit dem ich aber auch noch ein wenig fremdle. Und Bilder haben da auch nicht mehr die gleiche Reichweite wie früher. Und ja, man verdient ja als Kunstschaffender nicht direkt Geld mit diesen sozialen Medien, sondern einfach, indem man dort beispielsweise seine Bücher bewerben kann. Und diese Werbung erreicht nicht mehr so viele Menschen wie früher. Also man kann nicht mehr so stark Verkäufe dadurch generieren.
Wenn man generell mal zurückschaut, also wir reden vom Jahr 2017, das waren, glaube ich, die ersten Posts bei Twitter. Mhm. Ne?
Genau.
Dann wurde es immer bekannter, immer größer und sicherlich auch der Effekt, dass man eben Dinge sehr leicht teilen kann in den sozialen Medien. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese fast schon 6 Jahre, was ist da passiert in der Zeit für Sie auch als Künstler?
Alles, also mein ganzes Leben hat sich geändert. Als ich damals angefangen habe, war das einfach mal so ein Experiment, was ich aus einer Laune heraus gestartet habe. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, dass daraus mal mein Job werden würde. Ich habe ja damals noch bei einer Versicherung gearbeitet und habe so, ich war da schon auch schon Mitte 30 und habe so ein ganz normales Durchschnittsleben geführt. Und dass alles nochmal so über den Haufen geworfen wird, aber im positiven Sinne, hätte ich nicht erwartet. Also eigentlich verdanke ich den sozialen Medien einerseits eine Menge Stress, andererseits aber auch alles, was jetzt gerade so an positiven beruflichen Dingen in meinem Leben stattfindet.
Aber es hat sich ja viel geändert bei den sozialen Medien, ne, in den letzten Jahren. Also der Ton hat sich verändert, die Regeln, die Regularien der Medien selbst haben sich verändert. Sie sind ja auch relativ volatil. Also Twitter ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ne, wie es tatsächlich sich verändert hat. Mhm. Von einem sehr offenen, viel genutzten Medium, gerade unter Kreativen, hin zu einem sehr umstrittenen von einem Eigentümer, der mehr oder weniger damit macht, was er will und das eben auch in eine bestimmte Richtung treibt, die vielen nicht gefällt. Bleibt da trotzdem so ein Vertrauen in die sozialen Medien für Sie als Künstler?
Von Vertrauen würde ich nicht sprechen. Ich habe immer die Hoffnung und vielleicht ja auch berechtigte Hoffnung, dass es da andere Netzwerke gibt, die auftauchen und bleiben werden und die vielleicht ein weniger toxisches Umfeld schaffen, als das jetzt bei den aktuellen sozialen Netzwerken der Fall ist. Also Mastodon war ja ein viel diskutiertes Beispiel, was bis jetzt noch nicht die Reichweite hat, die man sich vielleicht mal erhofft hat, aber vielleicht kommt das ja noch. Blue Sky ist auch noch so ein Beispiel, was sich vielleicht noch in eine positivere Richtung entwickeln wird. Was die alteingesessenen sozialen Netzwerke angeht, da müsste schon einiges passieren, dass ich da wieder eine etwas positivere Sicht gewinnen würde. Vielleicht ein Besitzerwechsel bei Twitter.
Sie haben jedenfalls am 31. Juli bei Twitter geschrieben, Social Media ist wie ein Klavier, auf dem ich lange ganz gut gespielt habe. Aber jetzt haben die Tasten Stacheln und statt Musik kommen nur noch Furzgeräusche raus. Ja. Das ist schon ein recht hartes Urteil.
Ja, so sieht's aus. Aber gut, ich kenne auch andere Leute, die mit dieser neuen Realität super umgehen können. Also Cartoonisten, die dann beispielsweise auf Animationsvideos umgeschwenkt sind. Und das funktioniert jetzt für sie super. Ja, also die geänderten Umstände sind nicht für alle schlecht. Nur für mich jetzt gerade sorgt es zumindest dafür, dass ich mich da etwas neu finden muss.
Sie gehen was mehr zum Video hin, haben Sie gesagt. Bei Instagram sieht man das auch, dass Sie da immer mal wieder auch mit Videos reüssieren, obwohl Sie ja eigentlich immer im Grunde genommen Ihre Strichmännchen mit den Dialogen, also was Sie ja so bekannt gemacht hat, mit den sehr pointierten Dialogen hier gerade, also am 1.8. bei Twitter, zwei Menschen, du bist mir ins Auge gefallen und der andere sagt, ja sorry, ich bin eben tollpatschig.
Ja.
Das ist natürlich sehr einfache, schnell zu lesende Dialoge, die seit Jahren ganz gut funktionieren, aber eben erstmal nur, ich würde mal sagen, ein Foto von einer Zeichnung sind. Ne?
Genau, und manchmal sogar ein Scan. Ja, das mit den Videos, das ist einerseits so ein bisschen Notwendigkeit. Man muss sich so ein bisschen den neuen Gegebenheiten anpassen. Aber ich bin ja auch neugierig und möchte mich weiterentwickeln, möchte nicht auf der Stelle treten. Und da sehe ich durchaus diesen ganzen Video- und Animationsbereich als Möglichkeit, dann mich nochmal auf eine ganz andere Weise auszuprobieren. Ja, mal sehen, wohin sich das noch entwickeln wird.
Und was sind da so die Kriterien? Was muss da ein gutes Video für Sie haben, damit Sie es posten?
Aktuell sind meine Kriterien da noch relativ niedrig. Die Animation muss einigermaßen flüssig aussehen und nicht ganz so tölpelhaft. Aber das ist jetzt so ein Bereich, wo ich gerade noch lerne und sowieso keine Perfektion von mir erwartet wird. Das ist wirklich gerade noch alles in den Kinderschuhen.
Ja, also ich schaue mir jetzt zum Beispiel mal was an. Das haben Sie auch am 21. Juli haben Sie es gepostet. Also Sie legen da wie so eine Art Polaroid hin.
Ja.
Auf einen Tisch, ein Holztisch, ein grauer Holztisch. Es ist erstmal weiß und ohne Belichtung, so sieht es jedenfalls aus. Dann schnipsen sie kurz mit den Fingern und dann kommt so ein Motiv raus. Jemand, der ja, als ob er so Zweige festhalten würde, die ihm eigentlich so ein bisschen fast schon irgendwie entwischen. Und dann steht da auf
Gekrakel.
Genau, und dann steht hier, ich akzeptiere mein Chaos so, wie es ist. Genau, ein ganz, ganz kurzes Video von ein paar Sekunden.
Nur. Genau, ich habe auch tatsächlich viel mit diesen Polaroid-Bildern experimentiert und da habe ich auch einen Video gemacht, bei dem sich so ein Polaroid-Bild entwickelt, während ich damit durch die Gegend laufe und so eine Zeitrafferaufnahme draus gemacht. Und das kam ganz gut an, beispielsweise. Gut, in dem Fall keine Animation, sondern noch so eine andere Art mit Bild und Video zu experimentieren. Man merkt, ja, das ist alles noch sehr in der Findungsphase gerade. Die Comic-Strips wird es trotzdem weiterhin geben.
Das heißt, darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Sie bleiben auch Ihren Wurzeln treu. Das bleibt auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen Ihre Kernmarke, auf die Sie sich immer wieder zurückziehen dann auch?
Ja, genau. Also einfach, weil es mir weiterhin Spaß macht, weil es ja nicht nur auf die sozialen Medien ankommt, sondern auch regelmäßig Bücher von mir erscheinen. Und dafür braucht es natürlich auch regelmäßig neues Material.
Es war am Ende, wenn Sie jetzt zurückschauen, eine sehr gute, auch eine gute Künstler, also nicht nur eine persönliche Entscheidung, weil Sie Erfolge damit feiern konnten, sondern auch eine gute künstlerische Entscheidung, bei Social Media stark präsent zu sein. Haben Sie das Gefühl, das ist immer sozusagen der Ort gewesen, wo Sie sich künstlerisch am besten ausdrücken können und bleibt es letztlich auch im Kern?
Ich glaube, dass meine Karriere in Anführungszeichen ohne die sozialen Medien gar nicht möglich gewesen wäre. Die Art, wie ich zeichne, wäre, glaube ich, ohne dass ich das Ganze vorher online bewähren konnte, bei einem Verlag gar nicht erst angenommen worden. Also deswegen gab es im Grunde nur diesen einen Weg für mich. Also neben allem, was ich daran auszusetzen habe an den sozialen Medien, hat es mir natürlich auch viel Spaß gebracht und viele neue Kontakte und Freundschaften eingehandelt. Und dieses direkte Feedback, was man dort bekommt, das ist natürlich auch sehr hilfreich, gerade wenn es dann darum geht, hinterher eine Auswahl für Bücher zu treffen, dann habe ich da auch durchaus auch das Online-Feedback im Hinterkopf.
Hm. Und Sie können eben davon leben.
Richtig, genau, ja.
Was ja nicht für alle künstlerisch aktiven Menschen einfach so der Fall ist, ne? Dass man dann einen Weg gefunden hat, davon auch leben
zu können. Für fast niemanden, ist meine Erfahrung. Also das ist schon ein wahnsinniges Privileg.
Wie darf man Sie eigentlich bezeichnen? Künstler, Grafiker, Designer, Cartoonist?
Grafiker wäre schön, aber das klingt zu sehr nach, hat das Ganze studiert. Ansonsten gerne Künstler, weil Künstler für mich einfach ein wertneutraler Begriff ist, der noch nichts über die Qualität der Kunst aussagt.
Aber hat schon mal einen Anspruch jedenfalls im Wort, Künstler, oder?
Ja, man assoziiert das schon mit einem gewissen Anspruch, aber eigentlich beschreibt das ja nur das, was man macht. Also Künstler oder halt auch Cartoonist. Cartoonist ist genauso in Ordnung. Cartoon, das ist ja so eine Sache, als Cartoon wird ja nur so ein Einbildwitz bezeichnet, zumindest in Deutschland. Und wenn es dann mehrere Bilder werden, dann spricht man von Comic oder Comicstrip. Und ich mache ja auch durchaus Sachen mit mehreren Bildern. Also deswegen, ja, es ist so ein bisschen schwammig und nicht so einfach auf einen Begriff runterzubrechen.
Tobias Vogel, bekannt unter Krieg und Freitag bei Twitter, ich sage weiter Twitter, auch wenn es X heißt. Und darauf hatten wir uns ja geeinigt. Und natürlich auch bei Instagram und vielleicht auch bald auch bei anderen sozialen Medien. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Künstler also bei Social Media, die treffen wir in einer Reihe. Und morgen Max Richard Lessmann, er schreibt Lyrik extra für Insta. So, und jetzt geht es uns um eine Musikerin, eine der letzten großen Primadonnen der Oper. 89 ist sie geworden, Renata Scotto. Alexandra Dielitz erinnert an sie.
Was die Schauspielerin Adriana Lecouvreur in Chileas gleichnamiger Oper von sich behauptet, nämlich die demütige Magd des künstlerischen Schöpfergeistes zu sein, ihr glaubte man es aufs Wort. Renata Scotto stellte sich immer kompromisslos in den Dienst des Musiktheaters. Jeder ihrer Partien verlieh sie den unbedingten Ausdruckswillen der großen Sängerdarstellerin. So wirkte es fast wie ein Wink des Schicksals, dass ihre Karriere 1957 mit einem Einspringen für Maria Callas beim Edinburgh Festival begann. Seitdem galt die damals 23-jährige Italienerin vielen als die andere Callas. Als Nachfolgerin der Assoluta empfahl sich die Scotto auch durch ihr Repertoire. Sie sang die romantischen Belcanto-Partien, brillierte mit Verdi und übertraf sich selbst als Diva des Verismo. Ihr agiler Sopran besaß Leuchtkraft, aber auch eine leicht metallische Tongebung und eine gewisse Schärfe in der Höhe. Wie Renata Scotto diese Stimme jedoch zum Instrument eines farbenreichen, psychologisch raffinierten und beklemmend intensiven Ausdrucks machte, daran lag das Geheimnis ihres jahrzehntelangen Erfolgs. Es war Liebe auf den ersten Blick zwischen Miss Scotto und dem New Yorker Publikum, schwärmte die Presse 1965 nach ihrem Debüt als Madama Butterfly an der Metropolitan Opera. Das beruhte auf Gegenseitigkeit, denn Renata Scotto, bislang gefeierte Primadonna in London und Mailand, ließ sich samt Familie in New York nieder. An der Met wurde sie zum Publikumsliebling und war 2 Jahrzehnte lang in 26 Partien zu erleben als Desdemona, Lady Macbeth, Vitellia, Manolescu und Francesca da Rimini oder auch in allen 3 Sopranpartien von Puccinis Trittico. 2002 trat Renata Scotto nach fast 50-jähriger Karriere von der Bühne ab, einer legendären Karriere voller Neugier und Kunstverstand, Leidenschaft und Risikofreude.
Erinnerungen an die Sängerin Renata Scotto. So, schauen wir doch in die Feuilletons vom 17. August. Arno Cesek tut das.
Robert De Niro, der an diesem Donnerstag 80 Jahre alt wird, hat in vielen mäßigen bis miesen Filmen mitgespielt. Und Philipp Bovermann gefällt es, in der Süddeutschen Zeitung gründlich über diese Filme nachzudenken, angesichts von De Niros Rang in der Kinogeschichte vielleicht eine besonders raffinierte Huldigungsmasche. Weit weg wirkt Robert De Niro eine ganze Weile schon. Wo ist er hin, denkt man sich. Aber er ist ja da mit zuletzt etwa 2 Filmen pro Jahr. Nie spielt er ganz schlampig, aus der Fülle einer verdienten Arroganz heraus. Nie spannt er die schauspielerischen Muskeln an und sprengt damit Filme, denen ein bisschen Sprengung ganz gut tun würde. Die ungeheure Intensität, die er besitzt, zeigt sich in seinen faden Rollen nicht. Er geht in ihnen auf und mit ihnen unter. So viel Größe hätte man selbst auch gern. Auch Andreas Kilb streift in der Frankfurter Allgemeine Zeitung Filme, für die der Jubilar nicht hätte geboren werden müssen. Aber in der Hauptsache ist De Niro für Kilb der größte Schauspieler seiner Generation, der einmal, ungefähr 15 Jahre lang, der größte Schauspieler des Kinos überhaupt war. Damals spielte De Niro etwa in Martin Scorseses Raging Bull den Boxweltmeister Jake LaMotta. Es ist nicht der Schauspieler Robert De Niro aus Manhattan, der hier zu sehen ist, so Kilb. Es ist Jake LaMotta, ein für allemal. Die Filmschauspielerei hat ihre Grenzen. Sie endet dort, wo die Kunstanstrengung sichtbar wird. Die Masche, das virtuose Spiel. Selbst bei den Größten der Branche. Aber nicht bei Robert De Niro. Damals nicht. Wahrscheinlich ahnen Sie es, dass wir De Niros Geburtstag so viel Platz einräumen, hat mit persönlicher Hochschätzung zu tun. Nun aber schlagen wir die Wochenzeitung Die Zeit auf, die unter der Überschrift »Ist das links oder woke?« die Philosophin Susan Nyman interviewt, ihres Zeichens bekennende Linke. Die Woken sind empört über das Elend der Unterdrückten, erklärt Nyman, und diese Empörung teilen sie mit den Linken. Aber bei den Woken führt sie in einen Wald aus Traumata und übersieht, dass Menschen mehr sind als das, was die Welt uns angetan hat. Sie übersieht auch, dass Geschichte aus mehr besteht als aus Verbrechen. Die Woken haben sich dem Stammesdenken zugewandt, also einer Sortierung von Menschen nach Gruppenmerkmalen. Doch Menschen handeln oft aus Gründen, die nichts mit Stammeszugehörigkeit zu tun haben. Daraufhin bemerkt Elisabeth von Tadden, dass Nyman die Woken damit weit nach rechts rückt. Und Nyman stimmt zu. Ich wähle den Ausdruck Stammeszugehörigkeit bewusst, um deutlich zu machen, dass es da eine Ähnlichkeit mit den Konservativen gibt, wenn nicht sogar mit den Reaktionären. Wie viele Konservative glauben die Woken, dass wir nur tiefe, echte Verbindungen mit denjenigen haben, die unserem Stamm angehören? Und wie die Reaktionären richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Macht und nicht auf die Gerechtigkeit. Susan Nyman in der Zeit. Entfernt passend dazu greift Katharina Döring in der Wochenzeitung Der Freitag die sprachsensibel garnierte Achtlosigkeit in den USA an. Aufdringlich wird so getan, als ginge es um sogenannte Werte, Freedom, Safety, Humanity. Sie sind der Kitt des Marktes, das Kaugummi der Weltverschlechterung, das mentale Schmieröl. Dieses Land, von dem aus die große Achtsamkeit in die Welt schwappt, die jeden sprachlichen Furz zum pseudorevolutionären Akt macht, Gender, Antirassismus, Antisexismus, Body Positivity, bla bla bla, dieses unerhört sprachsensible Amerika lenkt erfolgreich davon ab, dass es vor allem die große Unachtsamkeit exportiert. Mit grandioser Selbstverständlichkeit macht es weiter wie gehabt. Hauptsache haben. Richtig wütend, Katharina Döring im Freitag. In der Tageszeitung greift Eva Keller eine neue Art der Bekleidung auf, die wir bei uns in Nordneukölln noch nicht beobachten konnten. Junge Frauen ziehen sich XXL-Shirts über ihre knappen Outfits, um sich vor sexualisierten Blicken zu schützen. Keller gefällt das nicht. Unfreiwillig befeuert der Trend die Annahme, dass Frauen mit ihren Outfits sexuelle Übergriffe provozieren. Die Verantwortung wird umgekehrt und liegt plötzlich beim Opfer und nicht beim Täter. Das war's. Fast. Die Zeit verkostet Alkoholiker, für die Prominente von Bob Dylan bis Marina Abramović ihren Namen hergeben, und kommentiert das mit einem Wort, das für heute unser letztes sein soll. Schluck.
Arno Cesek aus den Feuilletons vom 17. August. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.